Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wenn einer der renommiertesten Extremismusforscher der Republik sagt, dass die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland nicht mehr von den Extremen, nicht mehr von den Rändern kommt, sondern aus der Mitte, dann ist das wirklich keine gute Nachricht. Aber fast noch mehr erschreckt mich ehrlich gesagt am neuen Buch von Wolfgang Kraushaar ein ganz anderer Gedanke. Und darüber reden wir gleich mit Wolfgang Kraushaar. Er ist Zeithistoriker und Politikwissenschaftler und wir reden über sein Buch »Keine falsche Toleranz«, warum sich die Demokratie stärker als bisher zur Wehr setzen muss. Und das Buch, das passt ganz hervorragend zur diesjährigen Denkfabrik hier im Deutschlandfunk Kultur. Die wehrhafte Demokratie ist nämlich unser Jahresthema 2023. Guten Tag, Herr Kraushaar.
Schönen guten Tag, Herr Rabhansel.
Ja, ich habe gesagt, die Erkenntnis, dass die Gefahr für die liberale Demokratie vor allem aus der Mitte kommt, die ist ja schon bitter genug. Aber ich finde wirklich eigentlich noch bitterer, dass ich beim Lesen den Eindruck hatte, dass Sie den Glauben daran verloren haben, dass Verständigung, dass Austausch überhaupt noch was bringt. Ist die Lage so ernst, dass es für Reden zu spät ist?
Also diese Feststellung, wenn man so will, ist ja nicht unbedingt neueren Datums. Also Sie erinnern sich vielleicht an Pegida, die ja im Jahre 2014 in Dresden ins Leben gerufen worden ist. Und die haben im Grunde genommen keinen Versuch gemacht, mit Kritikern irgendwie ins Gespräch zu kommen und insbesondere Journalistinnen und Journalisten beschuldigt, dass sie nur diffamiert würden, vor allen Dingen von den Öffentlich-Rechtlichen. Und ich habe einen Teil jedenfalls, für einen gehörigen Teil, die Hoffnung, dass man in einer offenen Gesellschaft, in einer liberalen Demokratie weiterhin auch setzen kann auf den Austausch und letztlich auf die Grundorientierung, an der Ausräumung von Konflikten auf einem kommunikativen Wege und an der Grundorientierung von Aufklärung doch nicht unerhebliche Zweifel.
Wäre die Lehre aus Pegida, die ja mittlerweile doch auch wieder einigermaßen in der Unsichtbarkeit verschwunden ist, diese Bewegung, wäre die Lehre daraus auch, Reden hat nicht nur nichts gebracht, sondern hat diese Bewegung überhaupt erst noch groß gemacht?
Das ist sicherlich zu einem gewissen Grad richtig. Pegida war eine Zeit lang benutzt worden geradezu als der Beschleuniger von der Alternative für Deutschland. Wobei man natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss, denn die AfD ist ja eine rechtspopulistische Partei. Aber durch das, was ich in meinem Buch als Essentialisierungsdynamik versucht habe zu umreißen, hat man ja gesehen, dass sie Stück für Stück immer weiter nach rechts tendiert hat und dann der sogenannte Flügel auf, von dem man sich dann wiederum distanziert hat. Aber das ist ein ständiges Hin und Her gewesen. Aber letztlich ist nicht Herr Meuthen, sondern Herr Höcke übrig geblieben, was diesen Flügelstreit anbetraf. Und insofern sind die Alarmsignale da doch nach wie vor, was die liberale Demokratie in Bezug auf eine rechtspopulistische Partei im Bundestag anbetrifft, auf Rot gestellt.
Die AfD ist auch ein Beispiel dafür, dass diese Erkenntnis, dass Reden manchmal vielleicht gar nichts bringt, dass die im Alltag auch nicht weiterführt. Die AfD ist im Parlament, mit ihr muss man ja reden.
Ja, sollte man meinen, aber sie entzieht sich dem zum Teil ja auch. Also Sie können allein an der Tatsache erkennen, dass am 27. Januar, am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, bei der großen Gedenkveranstaltung im Bundestag, ansonsten alle Plätze besetzt gewesen sind, nur bei der Fraktion der AfD fehlte etwa ein Drittel der Bundestagsabgeordneten. Das war schon sehr auffällig. Man ist offenbar dann auch gar nicht interessiert daran, über ein so elementar wichtiges Thema für das Selbstverständnis einer Demokratie wie die Historisierung dessen, was das Erinnerungsgebot gegenüber dem Holocaust anbetrifft und anderes mehr, sich da auf etwas einzulassen. Und wenn man die Wortmeldungen dann begreift, auch die Auseinandersetzung mit dem Ukraine-Krieg und den Überfall von Putin und Russland auf die Ukraine, da sieht es einigermaßen mau aus. Und ich glaube, dass das Parlament und das parlamentarische System, das ja von seinem Grundselbstverständnis her auf Austausch und Verständigung und Konsensfindung ausgerichtet gerichtet ist, bei einem solch rechtspopulistischen Fall, so ähnlich wie in anderen Ländern, sei es die Republikaner in den Vereinigten Staaten, sei es die Bolsonaro-Anhänger in Brasilien, überhaupt nicht wirklich sich einfinden wollen, einlassen wollen auf das, was den üblichen Betrieb und Austausch anbetrifft.
Jetzt ist Die Frage, ob Reden noch was bringt, ist das eine Thema Ihres Buches. Die Hauptthese ist ja aber, ich habe das ganz am Anfang gesagt, dass die wirkliche Gefahr für die liberale Demokratie heute nicht mehr von den extremen Rändern kommt, sondern aus der Mitte der Gesellschaft. Jetzt haben wir gerade über Pegida gesprochen, über die AfD. In Ihrem Buch tauchen auf die Reichsbürger, die baden-württembergischen Querdenker, der versuchte Sturm auf den Reichstag, rechtsextreme Netzwerke in Sicherheitsbehörden und Bundeswehr. Ist das wirklich die Mitte der Gesellschaft?
Also wenn Sie sich diejenigen anschauen, sagen wir mal von den Berufsgruppen her, die am 7. Dezember bei der Großrazzia verhaftet worden sind, dann haben Sie eigentlich einen Ausschnitt vor Augen, der aus dem gehobeneren Teil der Mitte der Gesellschaft stammt. Also nicht einfach mal nur der Durchschnitt, und das Ganze ist ja gekrönt worden durch einen Prinzen Reuß, durch Heinrich den 13. Und ansonsten haben Sie da mit an Bord eine ehemalige Bundestags Abgeordnete der AfD, die noch als Richterin amtiert hat, alle möglichen technischen Berufszweige, ehemalige Offiziere aus der Bundeswehr, dann jemanden vom Landeskriminalamt in Niedersachsen und so weiter und so fort. Sie können das durchdeklinieren und Sie sind erschrocken darüber, denken, ja, da tauchen ja nicht die üblichen Verdächtigen, die sich so entgrenzt oder entwurzelt am Rand einer Gesellschaft aufhalten, sondern wie kommen die eigentlich dazu? Das ist natürlich eine Frage, die man so wahrscheinlich nicht so ohne weiteres beantworten kann, aber man muss das zunächst mal feststellen.
Und wenn man das konstatiert, ja, dann muss man auch feststellen, auf die Mitte der Gesellschaft ist offensichtlich kein Verlass, wenn wir die Demokratie wehrhafter machen wollen. Jetzt haben Sie gerade schon auch gesagt, naja, es sind dann ja auch Leute, eine ehemalige Richterin, es sind auch Leute aus den Sicherheitsbehörden mit dabei. Gerade in diesen Tagen versucht die CDU, den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen aus der Partei herauszudrängen, weil er so weit im rechtspopulistischen Lager steht und man eigentlich gar nicht so genau weiß, ob das jetzt eine jüngere Radikalisierung ist oder ob er nicht schon als Verfassungsschutzpräsident so gedacht hat. Wie viel gibt Ihnen dieser Fall zu denken?
Außerordentlich. Ich habe im Nachhinein Zweifel, also ich meine, das große Erschrecken, das sich durch das Bundesamt für Verfassungsschutz gezogen hat, war ja die Aufdeckung des nationalsozialistischen Untergrunds im November 2011. Und man hätte ja denken müssen, dass anschließend jemand an die Spitze gerät, der ganz anders denkt. Meinetwegen wie der jetzige Präsident des Bundesamtes, nämlich Herr Haltewang. Das ist aber nicht geschehen, sondern Herr Maaßen hat dieses Amt bekleidet. Und es ist relativ rasch deutlich geworden, dass er eher sich positiv auf bestimmte rechtspopulistische Phänomene bezieht. Und das hat einen doch erheblichen Zweifel hinterlassen, wie weit es mit der eigentlichen Selbstkontrolle auch in der Personalpolitik eines solchen Amtes bestellt sein muss, dass jemand wie Herr Maaßen überhaupt hat Präsident werden können.
Er ist jetzt da die prägnanteste Figur wahrscheinlich, aber Sie haben den NSU genannt. Die Verfassungsschutzbehörden sind immer wieder aufgefallen, dadurch, dass sie nicht wirklich die Verfassung geschützt haben. Jetzt haben wir also Sicherheitsbehörden, auf die wir uns nicht wirklich verlassen können. Wir haben eine Zivilgesellschaft, auf die wir uns offensichtlich nicht wirklich verlassen können. Und wir haben ein Parlament, in dem eine rechtspopulistische bis rechtsradikale Partei sitzt. Herr Krauser, können wir uns noch auf irgendjemand verlassen, um die Demokratie wehrhaft zu machen?
Also ich bin, mit Verlaub gesagt, nicht so nervös, wie das jetzt in Ihrer gegenwärtigen Stimmlage anklingen mag. Nein, ich will mal auf zwei Dinge kurz eingehen. Das erste ist, ich glaube, dass im Zuge der Corona-Pandemie, dass das eine Art Katalysator war, was die Demonstrationen gegen die gesundheitspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung anbetraf, für bestimmte rechtsextreme Strömungen. Und auch die Reichsbürger beispielsweise, die inzwischen einen Mitgliederstand von 23.000 Personen erreicht haben sollen, haben enorm zugelegt. Und wie stark dieses Problem geworden ist, kann man daran erkennen, dass seit 2021 seitens des Bundesinnenministeriums und der Sicherheitsbehörden eine Kategorie zum ersten Mal eingeführt worden ist, die folgendermaßen lautet: eine verfassungsrelevante Delegitimierung des Staates. Das heißt, da konnte man das weder nach Linksextremismus noch nach Rechtsextremismus und schon gar nicht gegenüber dem Islamismus zuordnen. Und man ist dann auf die Idee gekommen, das unter dieses Wortungetüm packen zu können. Und das steht eigentlich für die Mitte. Das steht für diese unglaubliche Unsicherheit, woher kommen die eigentlich, die die Gesellschaft gefährden. Und wir haben einerseits eine Ausbreitung, eine Diffusion und andererseits aber auch eine enorme Intensität, weil nämlich zum Teil Corona-Leugner sich bewaffneten Gruppierungen angeschlossen haben. Und bevor es diese Festnahmeaktion am 7. Dezember 2022 gegeben hat, hatte es im Frühjahr desselben Jahres, nämlich im April, bereits eine Festnahmeaktion gegeben gegenüber Reichsbürgern, die sich Vereinte Patrioten nannten. Ja, und da konnte man schon erkennen, wie tief das gegangen ist, denn man hatte sich vorgenommen, den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen, für eine Stromblockade im gesamten Land zu sorgen und die Bundesregierung und den Bundespräsidenten zu erpressen mit dem entführten Minister, um anschließend einen Putsch herbeizuführen. Das ist sehr ähnlich mit dem, was die Reichsbürger unter dem Prinzen Reuß sich jetzt vorgenommen haben.
Und jetzt fordern Sie als Gegenmittel etwas, das klingt ja auf den ersten Blick auch ein bisschen gefährlich für die Demokratie. Sie fordern nämlich Mut zur Intoleranz. Natürlich nur gegenüber denen, die die Demokratie verachten, den Rechtsstaat verachten, aber trotzdem, verträgt sich Mut zur Intoleranz mit einer pluralen, liberalen Demokratie?
Also ich würde auf jeden Fall konzidieren wollen, dass es sich dabei um einen Grundwiderspruch handelt, aber einen Widerspruch, den man nicht restlos auflösen kann. Ich muss kurz 2, 3 Sätze darüber verlieren, weshalb ich darauf überhaupt gekommen bin, dieses Stichwort von der Intoleranz, von dem Appell, in bestimmten Situationen oder gegenüber bestimmten Gruppierungen intolerant zu werden. Das hängt nämlich damit zusammen, dass mir etwas auffiel, und zwar bei einer wirklichen Massendemonstration von Corona-Leugnern am 29. August 2020 in Berlin. Bei dieser Demonstration haben sehr viele Teilnehmer protestiert gegen die Bundesbehörden wegen der gesundheitspolitischen Maßnahmen und haben sich immer wieder gemeint, auf das Grundgesetz berufen zu müssen. Das fand ich sehr merkwürdig und sehr irritierend. Denn diese gesundheitspolitischen Maßnahmen sollten ja nicht zum Schaden, sondern zum Wohlsein der gesamten Gesellschaft ausgesprochen werden. Und das hat mich sehr irritiert. Und ich bin dann nochmal zurückgegangen auf denjenigen, der das Grundgesetz als der Ausschussvorsitzende im Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates, nämlich Carlo Schmid, 1948. Der hat eine maßgebliche Rede dort gehalten in Bonn und hat am Ende dieser Rede, in der er die Grundzüge des Grundgesetzes skizziert hat, dazu aufgerufen, dass man intolerant werden müsse, um nämlich das zu verhindern, dass nämlich mit legalen Mitteln das geschieht, was den Nationalsozialisten am 30. Januar 1933, also vor 90 Jahren, gelungen ist, nämlich auf legalem Wege die Macht im Staat zu ergreifen und dann die Demokratie wirklich innerhalb von weniger Wochen und Monate durch das Ermächtigungsgesetz und anderes mehr abzuschaffen, um sich als Diktatur zu etablieren. Das ist sozusagen, lassen Sie mich das nur noch mal kurz betont haben, das ist im Grunde genommen der Akzent gewesen für jemanden wie Carlo Schmid, der vor allen Dingen für Artikel 1, die Unantastbarkeit der Menschenwürde, verantwortlich gewesen und für vieles andere mehr.
Nun war 1948 eine historisch ganz andere Situation. Können wir das wirklich auf das Jahr 2023 übertragen?
Ja, wir können das nicht nur, sondern wir müssen das übertragen, meines Erachtens. Es geht um ein Konzept der Wehrhaftigkeit der Demokratie, das in den Kernelementen, in den Ideen von Kelsen, Löwenstein, Mannheim und anderen in der Emigration vor allen Dingen, zum Teil am Ende der Weimarer Republik schon, aber dann hauptsächlich in der Emigration entwickelt worden ist, nämlich dass die Demokratie sich militant zur Wehr setzen müsse, um diese feindlichen Kräfte, diese zerstörerischen Kräfte zurückdrängen zu können.
Was bedeutet das konkret? Sie haben vorhin von diesen demokratiefeindlichen Demonstrationen gesprochen. Was heißt denn da jetzt Mut zur Intoleranz?
Das heißt zunächst mal, dass man vorsichtig sein muss mit einer falschen Solidarisierung. Also der Punkt besteht darin, dass man sich nicht einlullen lassen darf durch bestimmte Bauernfänger, die dann meinen, dass mit den gesundheitspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung, dass damit damit Schaden angestellt werden würde und dass man damit illegitim und letztlich auch illegal vorgehen würde. Das meint das zunächst mal. Und was ich aber in dem Buch gemacht habe, ist was sehr viel weit ausholenderes. Mhm. Ich habe nämlich versucht, diese Jahrzehnte durchzudeklinieren in Bezug auf die Verletzung der Menschenwürde durch bestimmte politische Kräfte, die entweder an einer Renaissance von NS-Kräften interessiert waren, da hat es in 15 Jahren nicht wenige gegeben, und es hat vor allen Dingen gefehlt an Kritikvermögen gegenüber der Personalpolitik in den Sicherheitsbehörden, aber auch im Auswärtigen Amt und anderen Bundesbehörden. Und da sind unglaublich viele, wie wir inzwischen mit gesicherten Materialien und empirischen Belegen sagen können, ehemalige Nationalsozialisten, nämlich vornehmlich aus der SS, aus dem Sicherheitsdienst oder der Gestapo untergebracht worden. Und die haben wirklich eine Art von prägenden Einfluss hinterlassen, nämlich eine weitgehende Blindheit gegenüber den Gefährdungen von rechts. Und die waren immer nur konditioniert oder fast immer nur konditioniert gegenüber den Problemen, die es von kommunistischer oder sowjetischer Seite gegeben hat.
Dabei wäre es noch vergleichsweise einfach gewesen, in diesen Sicherheitsbehörden aufzuräumen, sage ich mal ein bisschen brachial. Deutlich schwieriger ist es ja politisch. Wir haben jetzt mehrfach von der AfD gesprochen. Plädieren Sie damit hier für Verbotsverfahren? Würde das überhaupt was bringen? Wäre das Gedankengut verschwunden, wenn eine solche Partei verboten würde? Jetzt mal jenseits dessen, dass das nicht einfach ist?
Also das Thema Parteienverbot ist sicherlich eines der schärfsten Schwerter im Rahmen der wehrhaften Demokratie. Aber ich halte dieses Mittel für wenig tauglich. In der Regel taugt es kaum etwas. Also es hat in der Vergangenheit ja zwei Verbote gegeben, nämlich in der frühen Bundesrepublik 1952 mit dem Verbot der Sozialistischen Reichspartei, das war eine neofaschistische Partei, und dann 1956 mit dem Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands. Darüber kann man sich auch streiten, ob das sinnvoll gewesen ist. Und die Verbotsversuche gegenüber der NPD sind entweder gescheitert, wie 2002, oder aber sie sind so ausgegangen, dass das Bundesverfassungsgericht gemeint hat, die sind zwar verfassungsfeindlich eigentlich oder demokratiefeindlich, aber sie sind so unbedeutend geworden, dass es eigentlich nicht nötig sein würde, da ein Verbot auszusprechen. Das war eine merkwürdige Begründung, aber das war die beim zweiten Verbotsprozess.
Die würde ja heute nicht mehr ziehen bei der AfD.
Nein, die würde heute nicht mehr ziehen, in der Tat. Aber bei der AfD besteht ja das Interessante darin, dass diese Partei als solche nicht vollständig rechtsradikal ist, sondern es gibt halt nach wie vor Rechtspopulisten und Wankelmütige, und ursprünglich ist die AfD ja so etwas wie eine Professorengründung gewesen im Jahre 2013, vor allen Dingen wegen der Finanzpolitik. Und diejenigen, die damals so das Heft in der Hand hatten in der AfD, von denen ich ja längst keine Rede mehr. Derjenige, der sich am längsten gehalten hat in seiner Position, ist halt Alexander Gauland gewesen, und der hat diese Kräfte nach rechts eigentlich weiter befördert.
Das heißt, kein Verbot auch hier. Nein. Fordern Sie.
Nein.
Haben Sie einen Lichtblick nach diesem düsteren Gespräch, was vielleicht wir als Zivilgesellschaft, Sie, ich, alle, die uns gerade hören, vielleicht einfach morgen schon machen können, um die Demokratie wehrhafter zu schaffen?
Ja, also erstens finde ich es wirklich bemerkenswert, dass die Sicherheitsbehörden so sensibilisiert sind, dass sie die Querdenker und andere sehr genau unter die Lupe genommen haben und haben dann auch interveniert. Also was das Thema Reichsbürger anbetrifft. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben nach wie vor eine wache Zivilgesellschaft, die in der Lage ist dazu, auch Gegenkräfte zu mobilisieren. Und damit kein falscher Eindruck entsteht, ich habe bereits in den 50er Jahren immer wieder erlebt, dass diejenigen, die gegen diese Kräfte dann vorgegangen sind, also damalige Altnazis und Neonazis und andere mehr, die waren in der Mehrheit und haben da sehr viel zustande bekommen. Heutzutage ist die Konstellation anders, insbesondere wegen der neuen Bundesländer und weil die AfD in verschiedenen dieser Länder halt durchaus in der Lage ist, die stärkste Partei werden zu können. Und wir haben das Problem, dass es eine Demokratie-Skepsis bis Feindlichkeit in den neuen Bundesländern gibt, die liegt bei 46%. In den alten Bundesländern, also im Westen der Republik, liegt die auch immerhin bei 25-26%. Und dieses Verhältnis, das muss man sehr wichtig nehmen, das sind keine Mehrheiten, aber es sind qualifizierte Minderheiten, Und die sind so stark, diese Minderheiten, dass man wirklich aufpassen muss, dass die nicht in die Lage kommen, sich zu einer politischen Kraft so zu transformieren, sei es über die AfD oder irgendeine andere Gruppierung oder Partei, dass sie tatsächlich dann auch die Hebel der Staatsmacht in ihre Hände bekommen.
Das war jetzt nicht der positive Ausblick, den ich mir erhofft hatte.
Nein, tut mir leid.
Politikwissenschaftler Wolfgang Krauser im Deutschlandfunk Kultur. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und das Buch von Wolfgang Krauser, über das wir gesprochen haben, das heißt Keine falsche Toleranz, warum sich die Demokratie stärker als bisher zur Wehr setzen muss. Das kostet 34 Euro und ist erschienen in der Europäischen Verlagsanstalt.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.